Was passiert, wenn du mit 16 ein Praktikum startest und plötzlich statt Service erstmal in der Spüle landest? Und wie fühlt sich Fine Dining an, wenn du gleichzeitig Studium, Überstunden und dein erstes eigenes Leben jonglierst? Das erfährst du heute im Bo's Food Podcast. Du lernst hier die Menschen kennen, die Gastro leben und lieben. Heute zu Gast Hanna Zimmer, duale Studentin für Hospitality Management aus der Traube Tonbach. Und hier ist euer Host, Ruben Schmalenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bo's Food Podcast. Ich habe heute eine Gästin bei mir, nämlich Hanna Zimmer. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Hi, ja, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, magst du dich einmal ganz kurz selber vorstellen?
Ja, ich bin Hanna, 22 Jahre alt. Ich habe ein duales Studium in der Traube Tonbach absolviert und schreibe jetzt gerade noch, bin jetzt gerade in den letzten Zügen von meinem Studium. Habe da 3 Jahre dual studiert, also war da wie so ein normaler Azubi sozusagen auch im Praxisbereich da tätig und habe eben nebenbei noch Hotelmanagement studiert. Und jetzt gerade bin ich so in den letzten Zügen, wie gesagt, von meinem Studium. Und in der Zeit arbeite ich gerade noch fest angestellt in der Schwarzwaldstube, in unserem 3-Sterne-Restaurant. Mhm. Aber auch nur 20 Stunden in der Woche, einfach um endlich genug Zeit da jetzt in mein Studium zu stecken. Ja,
ja spannend. Wie war der Weg dahin? Also wie bist du zur Schwarzwaldstube gekommen oder zur Traube Tonbach?
Ganz lustig. Also ich muss sagen, so Hotel oder Gastronomie war jetzt nie so irgendwie in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt machen.
Ja.
Man hat ja auch als Kind irgendwie immer so irgendwelche Träumereien im Kopf, was man mal machen möchte. Ganz früher war es bei mir Rettungsschwimmer sein. Dann wurde es Schauspieler sein.
Ja.
Und dann war ich mit meinen Eltern immer mal wirklich sehr gut rumgereist. Wir konnten regelmäßig in Urlaub fahren und auch fliegen. Meine Schwester und ich haben ganz verschiedene Orte auch kennengelernt, auch ganz verschiedenes Essen, ganz verschiedene Hotels und waren dann auch immer in der Zwischensaison eben in der Traube Tonbach. Mhm. Einfach weil es ist im Schwarzwald, wir haben in Darmstadt gewohnt, das war nicht so weit weg.
Ja.
Und irgendwann mit 14 saß ich mal so mit denen da beim Frühstück und habe mir so gedacht, wie ist es denn eigentlich, die Beschäftigten, die Kellner da in die Tür da hinten reingehen. Ja. Wie sieht es dahinter aus? Und der Sebastian Finkbeiner damals kam zu uns an den Tisch und hat gesagt, hier ist meine Visitenkarte, mach doch mal ein Praktikum.
Ja.
Und das habe ich dann gemacht mit 16. Okay, dann war ich da. Ja.
Und dann warst du direkt hooked?
Nee, also die ersten 2 Tage meines Praktikums starteten im Housekeeping.
Mhm.
Finde ich auch sehr gut eigentlich so.
Mhm. Dann sieht man erstmal
die
Zimmer schön und
man sieht die Zimmer schön.
Haus ein bisschen kennenlernen, oder?
Das ist gut, genau. Aber ich wusste schon, okay, Housekeeping, das ist jetzt gut mal so. Aber ich weiß, das wird jetzt vielleicht nicht meine Lieblingsabteilung. Aber es war eigentlich klar, das muss halt gemacht werden. Auch in der Ausbildung oder in einem Studium ist einfach wichtig. Dann hatte ich einen Tag am Getränkebuffet und 2 Tage im Service. Und war ganz stolz mit meinem Dirndl damals noch, mit der roten Schürze.
Ja.
Und wurde, als ich dann ganz neu morgens kam zum Frühstücksdienst in den Service, wurde mir gesagt, du bist der Praktikant heute, super.
Ja.
Wir haben gerade einen Ausfall in der Spüle, geh mal bitte spülen.
Ah.
Dann stand ich da und habe meinen Teller gespült.
Den ganzen Tag gespült.
Ich war schon den Tränen nah. Und dann wurde ich rausgeholt zum Glück. Aber das war mein Praktikum. Ja.
Ja.
Aber was mich
und
da.
Und im Housekeeping hast du irgendwelche strangen Sachen erlebt, wegmachen müssen? Das
im Praktikum noch nicht.
Okay.
Da wurde man noch sehr verschont. Da ging es eigentlich eher darum, irgendwie Obst zu verteilen an die Suiten. Aber später dann in der Ausbildung oder im Rahmen meines Studiums war ich auch 10 Wochen im Housekeeping.
Ja.
Im Nachhinein sehr lang, aber auch in Ordnung.
Ja, klar.
War viel los. Ich war in den Sommerferien im Housekeeping da und es waren unfassbar viele Kinder da. Und die Zimmer sahen teilweise sehr interessant aus.
Ja.
Und es waren einfach auch viele Babys da. Und dann gibt es einen Windeleimer, die man irgendwie leeren muss. Und man weiß schon, oh mein Gott, da steht ein Windeleimer. Einmal tief Luft holt, alles klar.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Aber das ist doch, glaube ich, auch, kannst mich auch da gerne nochmal abholen, was Hotelmanagement oder Hospitality Management genau bedeutet. Aber man muss ja ähnlich wie bei einer Hotelfachausbildung halt jeden Bereich einmal kennenlernen, oder?
Genau, also das Hotelmanagement-Studium in diesem dualen Rahmen war auch, als ich angefangen habe, relativ neu noch integriert. Mhm. War eigentlich super, weil ich wusste, ich will schon irgendwie studieren.
Ja.
Und kann das aber mit einer Praxiserfahrung verbinden, was ich in der Gastronomie eigentlich wirklich extrem wichtig finde, auch wenn man Management machen will oder so. Und wenn irgendwie mein Ziel ist, später mal einfach irgendwo in irgendeiner Führungsposition zu sein oder irgendwie auch selber Mitarbeiter zu leiten, dann will ich das ja alles selber schon mal gemacht haben und nicht einfach sagen, ich habe das studiert, aber selber noch nie irgendwie eine Toilette geputzt oder irgendwie einen Teller gewischt, dann finde ich es schon wichtig, dass man das von Grund auf macht. Und das, mein Studium sah so aus, dass ich quasi eine 4-Tage-Woche hatte. Also 4 Tage habe ich gearbeitet in der Woche. 1 Tag hatte ich fürs Studium und 2 Tage frei. Mal mehr, mal weniger so. Ja, manchmal habe ich mal auch 7-8 Tage gearbeitet und dann 4 frei gehabt oder so.
Ja.
Wie das halt so ist. Aber
je nachdem, wie die freien Tage halt fallen, oder? Ja. Das ist ja bei Schichtplanung quasi unumgänglich.
Ist es. Aber man muss sich halt einfach auch...
Man muss sich dran gewöhnen,
ja. Auch, dass man an Feiertagen arbeitet, dass man halt immer dann arbeitet, wenn die meisten einfach Urlaub haben. Das ist auch voll okay. Dass es dann einfach auch stressig ist und man jede Woche anders frei hat und auch Überstunden macht. Damit muss man dann einfach d'accord gehen.
Ja. Ist halt ein bisschen, man muss sehr flexibel sein, weil man kann eben nicht so weit im Voraus planen, vor allem wenn der Schichtplan erst eine Woche vorher steht, ne? Das weiß ich selber noch. Wenn man, klar, man hat Termine, man kann sicherlich, also ich rede jetzt allgemein von der Hotellerie, ne? Wenn man Termine hat, dann kann man das ja immer anmerken. Aber ja, es ist ein anderes Leben, oder?
Ja, auch, also es ist dann auch einfach klar, dass man an Weihnachten nicht zu Hause ist, zum Beispiel.
Ja, klar.
Und klar, mein erstes Weihnachten, also ich war 19, als ich dann angefangen habe dort, da bin ich dann von zu Hause ausgezogen und ich kam so aus so einer Bubble. Ich hatte meine Schule, ich hatte meinen Sport, meine Freunde und war da sehr behütet auch aufgewachsen. Und dann kam ich so in so einen Haifischbecken mit so vielen Persönlichkeiten und so vielen auch jungen Menschen irgendwie, die so viel Vorfeld schon erlebt haben. Und alle kamen da zusammen an diesen Ort und haben zusammengearbeitet. Das war super crazy, das war extrem herausfordernd am Anfang und super überfordernd einfach auch für mich, weil ich dachte, wo bin ich denn jetzt hier? Aber um drauf zurückzukommen, ist es dann okay, dass man weiß, wenn meine Familie jetzt Urlaub hat oder meine Schwester Ferien, dann bin ich halt nicht da.
Ja.
Aber dann gibt es halt trotzdem einfach auch Momente, wo das Hotel leer ist, wie zum Beispiel Januar, Februar. Mhm. Und da kann man dann einfach mal 3 Wochen Urlaub nehmen. Oder halt eben auch einen Zeitausgleich dranhängen. Wenn man Überstunden hat, dann bist du mal flott 4 Wochen weg.
Ja, das stimmt.
Ist dann gut.
Ja.
Ja.
Hat also auch Vorteile, dass man dann mal länger frei haben kann.
Absolut.
Und wo genau ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen einer Hotelfachausbildung und deinem Studium?
Also am Ende der Ausbildung hat man ja eine abgeschlossene Ausbildung, man hat eine Prüfung, die da von der DEHOGA durchgeführt wird, etc. Man schreibt Prüfungen, man geht in die Berufsschule, man lernt einfach auch in der Berufsschule dann Eindeckregeln, etc., Weinkunde. Das hat man halt im Studium nicht.
Mhm.
Da ist es dann wirklich, im Studium lernt man dann eben operatives Management und man hat irgendwie Rechnungswesen, man hat auch Wirtschaftsinformatik, fand ich furchtbar, aber war halt dabei. Aber so die Tools, die man für diesen Praxisteil braucht, lernt man halt nicht. Das heißt, das muss man dann, während man arbeitet, einfach selber erfragen und erarbeiten. Also da muss man dann halt sagen, ich lerne das in der Berufsschule nicht, wie ich hier eindecke, wie ich irgendeinen Abdecker auf einen Tisch mache oder etc. Oder über Rebsorten oder sowas, das muss man sich dann entweder selber beibringen, weil man auch Interesse dran haben sollte. Oder man fragt halt viel. Und das hat auch geklappt, aber einfach, also was wirklich die Herausforderung an diesem Studium ist, dass man das Gefühl hat, man kann nie beidem ganz gerecht werden. Also irgendwie, wenn ich mich gerne in die Arbeit reinhänge, was ich auch wirklich gern gemacht habe eine Zeit lang und wirklich einfach super gern gearbeitet habe und ich war auch gern länger da und ich wollte das auch und ich wollte auch eine Zeit lang einfach in mehreren Abteilungen sein und abgezogen werden und gesagt haben, hier, die Frau Zimmer, die brauchen wir da und da, die kann das schon. Das war richtig toll für mich. Und das hat mir einfach auch so dieses Feedback gegeben, du machst es gut. Aber auf der anderen Seite kommt man halt nach einem langen Tag nach Hause und denkt sich, ach, ich habe eigentlich auch noch ein Studium. Und das fällt dann halt zurück irgendwie. Ja, und da hatte ich dann echt immer so einen inneren Konflikt zu sagen, was mache ich jetzt? Oder wenn jetzt meine Freunde an einem freien Tag irgendwie an den See gehen oder so, ich brauche ja auch frei und ich brauche ja auch Freizeit und ich möchte auch mal Sport machen oder so, aber ich muss halt auch noch studieren, ich muss mich für Klausuren anmelden, ich muss das irgendwie auch noch vorantreiben. Und da muss man einfach selbstdiszipliniert sein und sagen, jetzt mache ich das eine, dann das andere. Wie man das gewichtet ist, dann sich selbst überlassen. Ja.
Und obwohl du, wie du gesagt hast, diese ganzen Praxisregeln gar nicht mitbekommt, die man aus der Berufsschule oder so lernt, wurdest du trotzdem einfach quasi mit in die Operation, in die Operative geschickt und mach mal, oder?
Ja, total. Ja, okay. Also so habe ich das einfach erfahren. Das war so, du bist neu, schön, dass du da bist, dann zeig mal, dann mach mal jetzt. Ja. Klar, es wird einem auch was erklärt, aber es gibt einfach auch Momente, da hat man keine Zeit, irgendjemandem Neuen jetzt noch irgendwas zu erklären. Ja, da muss es schnell gehen, da ist es dann ernst. Abends im Service kann es auch einfach manchmal eskalieren und da muss man einfach dabei sein und schauen, dass man da nicht irgendwie im Weg steht und dass man möglichst hilfreich ist.
Ja.
Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich habe angefangen im Kids Court. Bei uns, wir haben also eine riesige, ausgebaute Tennishalle mit ganz vielen Spielsachen für Kinder. Ein Trampolin war da noch drin, etc. Und ich habe da angefangen, einfach Kinderbetreuung zu machen. War für den Einstieg, glaube ich, auch ganz gut so. Und die Kinder haben oben immer Mittag- und Abendessen essen können. Und die Essensreste hat man dann wieder runter in die Küche gebracht. Und sollte die dann wegwerfen. Und ich habe das dann das erste Mal gemacht, war schon stolz, dass ich den Weg da runtergefunden habe. Und hatte dann die Essensreste mit Burger und Erbsen und allem und habe dann den Biomüll gesucht. Dachte, wo ist das denn jetzt? Und neben der Spüle stand da so ein Müll und da war Brot drin. Und da dachte ich, ja, okay, das ist auch Bio. Schmeiß rein. Dann bin ich wieder hochgegangen und 10 Minuten später kam ein Anruf von der Assistenz der Geschäftsleitung. Komm runter! Wer hat den Müll da, das Essen in den Müll geworfen? Und ich habe dann wirklich Angst gehabt, bin runtergegangen und habe gedacht, vielleicht sage ich einfach, ich war es nicht, aber wer war es sonst? Und dann hat sie schon mit Handschuhen stand sie da und hat gesagt, so, kannst du nicht lesen? Und da stand halt Brotmüll.
Ja.
Okay. Ich so, das tut mir jetzt echt leid und ich habe es nicht gewusst. Und das ist ja egal in dem Moment. Und da hat sie gesagt, diesen Handschuh, du kannst jetzt das alles rausfischen. Und dann saß ich da wie Aschputtel und hab so die Erbsen da aus dem Brotmüll gefischt. Und das war ein blödes Timing, weil der Abendservice hat da gerade angefangen.
Verstehe.
Das heißt, jeder ist rumgerannt da, wo ich saß. Und dann hat man sich natürlich noch von irgendwelchen Köchen, die einen da noch nicht kannten, angehört. Hier,
noch ein Spruch.
Aschenputtel und kannst nicht lesen und geh mal aus dem Weg jetzt. Und da habe ich wirklich auch ein paar Tränen runtergeschluckt und dachte so, ich muss gleich erstmal meine Eltern anrufen und weinen oder so.
Okay,
da habe ich kurz überlegt, soll ich einfach, ist das falsch? Nah. Und jetzt bin ich noch da.
Sehr gut,
ja.
Also selbst solche Herausforderungen hast du dann im Nachhinein gemeistert und haben dich nicht da von deinem wahrscheinlich Traum, oder, abgebracht?
Ja, also ich muss sagen, ich kam mit sehr wenig Wissen dahin. Also ich habe das wirklich komplett auf mich zukommen lassen. Ich dachte, ich studiere da jetzt und ich arbeite und das wird cool und ich finde neue Freunde. Was halt auch irgendwie crazy an so einem Ort ist, wo nicht viel drumherum ist. Also Baiersbronn ist wirklich einfach ein kleines Örtchen und die nächste größere Stadt ist irgendwie Karlsruhe, Baden-Baden oder noch ein bisschen Stuttgart. Also es gibt einfach nicht viele Leute und vor allem junge Leute, die da sind. Die einzigen, die da sind, sind deine Kollegen, die aus dem gleichen Grund da sind wie du.
Ja.
Das heißt, deine Kollegen werden dann auch deine Freunde und dann verbringt man halt seine Freizeit zusammen. Und kennst du auch wahrscheinlich?
Ja.
In der Ausbildung ist man dann eigentlich immer zusammen. Aber dann ist es halt so, wenn man in der Freizeit privat irgendwie Schwierigkeiten hat und sich denkt, okay, lass mal jetzt Abstand halten voneinander, vielleicht passt gerade nicht. Und dann sieht man sich jeden Tag auf der Arbeit und denkt sich, ich will wirklich diese Person einfach gar nicht sehen, aber sie ist trotzdem da. Und das gibt es dann noch so für, weiß ich nicht, also mit 19 fand ich das schon extrem stressig. So,
ja, ja. Ja, ja.
Ja.
Klar, das ist, versuche ich mich jetzt reinzuversetzen, aber bei dir ist das dann natürlich noch dieser Wandel gewesen, raus von zu Hause nach Ayersbronn, komplett der Wechsel.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, warst du vorher schon mal von zu Hause weg oder war das dann auch das erste Mal?
Also ich habe halt Abi gemacht, 2022, im Frühsommer. Mhm. Dann war ich einen Monat, habe ich Volunteering gemacht in Thailand, also einfach Englischunterricht für Kinder gegeben.
Ja, spannend.
Das war so Abi und jetzt fängt das Leben an.
Okay, cool.
Und dann war ich genau noch mal im Urlaub und dann ging's los. Also das war wirklich so das erste Mal ernsthaft weg von zu Hause und dann auch einfach so sein eigenes Leben anfangen,
Genau, und wenn ich da bei mir zurückdenke, das ist nochmal wie so eine andere Pubertät oder so eine andere Entwicklungsschritt im Leben, den man einfach durchlaufen muss, dann ja teilweise auch alleine, weil die Eltern eben nicht da sind. Klar kann man anrufen und so. Und das ist eben das Spannende oder diese Herausforderung daran meistens, oder? Ja.
Das mit der zweiten Pubertät, das stimmt komplett. Also ich habe Abi so in Corona-Zeiten gemacht, das heißt, da hatte man einfach auch nicht so ein Leben irgendwie.
Das war und ja auch dann alles anders quasi wieder, ne? Ja.
Man war halt zu Hause und man wird gerade irgendwie erwachsen und will irgendwie raus und alles sehen und erleben und es ging nicht. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, auch von zu Hause wegzukommen und einfach in meiner Wohnung zu lassen und zu tun, was ich möchte und dann habe ich gemerkt, wow, ich kann nachts um 2 duschen und es interessiert keinen, cool. Da waren wir dann im Rahmen unserer Möglichkeiten am Anfang auch wirklich extrem viel weg und irgendwie immer freitagsabends noch da und dann gab es irgendwelche Waldpartys, die irgendjemand veranstaltet hat. Dann war man da bis morgens um 6. Ja, es gab keinen Club.
Das klingt schon wieder strange.
Es gab keinen Club. Dann musste man irgendwie in den Wald gehen, weil da konnte man laut sein und irgendwie im Bach irgendwelche Getränke kühlen oder so.
Ach so, okay.
Ja, ganz entspannt.
Waldparty klingt so nach, da wird ein Pentagramm auf dem Boden in Kerzen aufgestellt.
Und alles springt drüber so. Nee. Es gab so Lagerfeuer schon so in der Mitte, aber nee. Ja, und dann hat man bis morgens um 6 irgendeiner WG noch gesessen und gefeiert. Und,
ja klar, die Gastronomie ist ja auch wild, ne? Das ist ein anderer Schlag Mensch.
Ja.
Ja.
Komplett. Ich muss sagen, ich bin nicht in diesem Rauchen-Game oder irgendwie übermäßig viel Alkohol trinken. Ich präferiere da schon Sport und so. Ja. Deswegen war das auch für mich so, boah, jeder raucht hier und jeder trinkt so viel. Und vollkommen fein. Also das, jeder soll machen, wie er möchte. Ich bin aber auch einfach ein bisschen froh, dass ich da nicht so mich habe beeinflussen lassen und da reingerutscht bin. Also ich kenne auch viele Azubis, die einfach dann angefangen haben zu rauchen, weil sie gesagt haben, ich habe Stress, es geht nicht anders.
Man nimmt es auch, um sich diese Pausen quasi zu nehmen, einfach.
Ja.
Kenne ich auch. Also ich bin auch nicht Raucher. Ich kenne es halt auch nur, dass die gefühlt immer mehr Pausen haben und dann fängt man dann mitzugehen, aber fühlt sich unwohl, weil passiv rauchen ist ja auch nicht so gesund. Ja. Ne? Und dann hört man wieder auf und dann fängt man halt schon an, den Posten zu putzen, während alle anderen erst noch rauchen sind und ist dann fertig und hilft dann halt bei den anderen mit. Ne?
Aber crazy, dass du das durchgezogen hast. Als Koch vor allem noch. Ja. Kein Klischee jetzt hier, aber schon.
Das stimmt, nicht schlecht. Ich trinke auch keinen Alkohol.
Wow. Das trinke ich
aber nicht gerne. Ja, das,
das ist.
Da muss man willensstark sein.
Das ist selten.
Und wie ist das so in der Traube Tonbach? Ist ja für die Gastronomie, sagt man ja so, hört man oft Kaderschmiede. Mhm. Man saugt die Fine Dining DNA mit auf.
Wow.
Wie ist das so?
Ich denke, das ist schon so. Also ich habe das auch erlebt, wenn ich irgendwie mit anderen Leuten auch in der Gastronomie oder egal wo ich bin, spreche, ich bin in der Traube. Jeder kennt das. Ja. Jeder weiß, was das heißt und alle sagen, boah, ey, krass, dann hast du ja echt, also das ist auch ein Vorteil einfach, wenn man sich dann woanders bewirbt und sagt, ich habe in der Traube gelernt, dann ist das schon einfach ein Stempel. Das ist
immer so ein Aha-Moment, oder?
Ja, ich glaube, es ist einfach auch ein Statement. Dann wissen einfach auch Arbeitgeber zukünftig so, okay, du das hast schon was geschafft.
Ja.
Und das stimmt schon, weil man hat in der Traube einfach sehr viele Möglichkeiten auch. Mhm. Es gibt halt ein Ein-Sterne-Restaurant, das 1789, es gibt ein normales à la carte Restaurant, es gibt die Schwarzwaldstube mit 3 Sternen und es gibt ein Halbpensionsrestaurant. Man kann alles durchlaufen. Es gibt natürlich auch, natürlich wie in jedem Hotel, ein Bankett, eine Personalabteilung, man kann in die Buchhaltung schauen, man hat den Empfang auch in einem sehr, sehr großen und wichtigen Rahmen. Es gibt ein Einkaufsbüro, das F&B. Also auch ich durfte mal in die in Sport und Animation reinschauen und durfte dann plötzlich einfach, weil ich gesagt habe, ich bin sportaffin. Und es gab halt Mitarbeitermangel.
Ja.
Nächstes großes Thema. Wurde dann gesagt, okay, wir lernen dich jetzt ein. Du machst morgens Aquafit, du gibst mal irgendwie ein Circle-Training und machst eine Fahrradtour hier in Schwarzwald rum. Auch richtig cool. Also, ja, dass da sowas geht, ist halt cool.
Das klingt erstmal funny, aber ja, klar.
Ja.
aber und dann abends noch wieder ein Abendservice
rein. Genau, Tatsache, genau sowas. Okay, ja. Also morgens dann Aquafit, hast du halt schon die Gäste gehabt und abends dann schenkst du denen dann den Wein ein und alle so, ach, kennen wir sie nicht? Ja, von vorhin. Deswegen, man hat da einfach extrem viele Möglichkeiten und man kann halt sich dann auch woanders bewerben und sagen, ich habe halt einfach Sternrestaurant-Erfahrung im besten Fall, aber halt auch, ich war auch in einem High-Pensions-Restaurant. Ich weiß, wie das da läuft. Also und, es ist einfach ein
traditionsreiches Fünf-Sterne-Haus.
Ja.
Und das ist ja ist halt wahrscheinlich hohe Standards auch in allen Bereichen, auch im Housekeeping, eben am Empfang und so weiter. Ja.
Man lernt halt von Grund auf einfach, dass der Standard ein sehr hoher ist. Mhm. So. Dass man so
krasse Benimmregeln, an die man sich halten muss. Also im Maritim Hotel Bonn, in dem ich ja gelernt habe, gab es halt regelmäßiger, einmal im Jahr vielleicht, so eine Ja-Gerne-Schulung, dass man halt immer freundlich am Gast sein muss und so, ne?
Mhm. Ja. Ja, gerne, habe ich, glaube ich, auch extrem oft schon gesagt.
Ja. Nicht nur ja, gerne.
Sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe direkt am Anfang gelernt, dass man nicht Hallo oder so sagt, wenn man einen Gast trifft, sondern bei uns im besten Fall Grüß Gott.
Okay.
Mhm. Oder guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Den Gast mit Namen anspricht im besten Fall und einfach so Sachen, die sich so einbrennen.
Wie schafft man sich das drauf? Also wie gibt es dann
also
Fotos
jeden Gast
mit Namen im Back of House oder muss man das einfach
also Stammgäste
nach Erstkontakt und dann Stammgäste sowieso.
Stammgäste kriegt man einfach sehr schnell rein. Mhm. Die sind einfach extrem oft da und irgendwann kennen die einen selber und freuen sich, dass man sie wieder sieht und das geht dann ganz schnell. Natürlich kann man nicht jeden Gast mit Namen sprechen, aber es gibt einfach Gäste, die bleiben im Kopf und dann kann man das schon machen. Wenn ich den Namen weiß, dann sage ich ihn auch.
Ja, klar.
Und es gibt meistens Tischkärtchen, wo man einfach auch vorher drauf schauen kann, wenn man zum Tisch geht und dann kann man halt sagen, schönen guten Abend, Herr und Frau Schmidt und hallo.
Gibt es da bestimmt auch manchmal positives Feedback, oder? Wenn man von den Gästen, die dann sich vielleicht besonders umsorgt fühlen.
Ja, also finde ich auch sehr schön und auch wichtig, direktes Feedback zu bekommen. Natürlich gibt es auch Gäste, die dann bei der Abreise sagen, besonders loben wir die und die, war echt schön oder das, der und der Ausflug hat uns ganz toll gefallen. Mhm. Aber einfach auch, es gibt auch Gäste, die kommen direkt auf einen zu und sagen, Mensch, sie haben so eine tolle Ausstrahlung und was sie hier machen und wie sie da hier rumlaufen und wie sie sich entwickelt haben von letztem Jahr, das ist so toll zu sehen. Und das freut einem einfach auch, weil mehr Feedback kriegt man nicht. Also von meinem Abteilungsleiter kriege ich jetzt auch nicht jeden Tag gesagt, wow, du bist pünktlich, das ist aber schön. Das ist halt einfach ein Selbstläufer. Und das
ist per Minimum Pünktlichkeit.
Ja, klar, Überpünktlichkeit ist eigentlich auch. Ja, aber da muss man sich selber so einfach ein bisschen motivieren und sagen, selbst wenn da irgendwas schiefgelaufen ist und man hat da jetzt nicht direkt Schuld, aber man kriegt selber den Anschiss, sage ich mal, da muss man da einfach drüber stehen und sich denken, ja, mein Gott. Es gibt auch einen nächsten Tag. Aber,
So Lob von Gästen, das schön, ist halt immer nochmal eine gute Motivation.
Ja,
ne?
Manche sind auch einfach fasziniert, wenn man da an den Tisch geht. Also bei uns im High-Pensions-Restaurant gibt es dann einfach Gäste, die sieht man teilweise beim Frühstück, die sieht man dann abends und man betreut die einfach den ganzen Abend. Man ist dann so der Stationskellner und ist einfach da. Man erinnert sich irgendwie, die hat irgendeine Unverträglichkeit und dann sagt man, habe ich natürlich schon geklärt mit der Küche, gar kein Problem. Und dann sind halt Gäste einfach so, ach, ist das toll. Also es ist auch leicht, einfach auch Menschen zu begeistern, einfach wenn man offen ist und auf die
Aber
zugeht.
Aber hast du dann auch so im Umkehrschluss das Gästeklientel, was ja in so ein Fünf-Sterne-Hotel kommt, das erwartet das ja vielleicht auch von vornherein schon, oder?
Ja, also am Anfang war es für mich schwieriger, Gäste zu lesen und zu wissen, okay, wie sind die jetzt drauf? Mittlerweile kann man das schon ganz gut abschätzen, wie so der Vibe zwischen den Gästen ist. Manche sind halt wirklich einfach nicht zufrieden. die kannst du auch einfach nicht zufriedenstellen. Die sind da und das ist alles irgendwie nicht gut oder irgendwie nicht ausreichend, obwohl man wirklich da sich händeringend um die bemüht. Ja. Und irgendwie wird es einfach nicht wertgeschätzt, was dann halt schade ist, aber es ist halt so und das ist auch normal.
Ja.
Und ich hatte auch schon oft irgendwie mit Gästen zu tun, die irgendwie Sachen wollten und da man sich dachte, du willst mich doch jetzt hier schikanieren. Also was du hier möchtest von mir, du siehst, ich habe absolut keine Zeit und ich nehme mir irgendwie trotzdem Zeit für dich. Aber,
was war das zum Beispiel für einen Wunsch?
Also das war, die Gäste wussten, also die saßen abends im Restaurant und die wussten vom Tag vorher schon, dass es irgendwie gewisse Sachen zu der Jahreszeit einfach nicht zu essen gibt. Mhm, und das wurde gesagt, es wurde kommuniziert und ich habe mit der Küche geredet und ich habe gesagt, wir haben das nicht da. Es ist nicht die Zeit für Erdbeeren im Dezember manchmal, also haben wir auch manchmal, aber es gibt einfach auch einfach Zeiten, da wird es nicht geliefert, da gibt es irgendein Problem und dann gibt es das nicht. Und die Gäste haben dann, ja, dann kümmern sie sich, dass das morgen da ist. Und es war halt dann irgendwie Sonntag auf Montag und ich kann nicht, das ist halt irgendwie.
Ja.
Und dann gab es da Aufstände und wo man sich denkt, ich kann nicht.
Ja, solche Gäste gibt es, das kenne ich auch noch.
Ja. Aber ist auch okay. Also ist normal. Auch damit lernt man dann umzugehen und auch wenn Gäste irgendein Anliegen haben, bei denen man sich denkt, das ist total irgendwie unbegründet in meinen Augen, das verstehe ich gar nicht. Wir haben uns so Mühe gegeben und das ist jetzt irgendwie dann, du hast trotzdem noch so ein Problem jetzt irgendwie, dass man da auch einfach sagt, ja, das tut uns natürlich sehr leid und da einfach souverän mit umgeht, weil am Anfang habe ich mir den Kopf zerrissen darüber. Dachte ich so, das kann doch nicht sein, wie gemein sind die denn zu mir? Ich habe doch gar nichts gemacht. Mai. Passiert.
Ja. Und was würdest du sagen, warum kommen die Gäste so in die Traube Turmbach auch teilweise zum Beispiel nur, um mal in der Schwarzwaldstube zu essen?
Das ist ein großer Aspekt.
Ja.
Und es ist natürlich auch schön, dann 3 Sterne essen zu gehen und das halt einfach zu verbinden mit einer Nacht da, mit einem Wellness-Tag oder irgendwie so. Das ist halt wunderbar. Dann kann man irgendwie verdauen, indem man noch ein Mountainbike E-Bike-Tour macht irgendwie.
Okay, cool.
Also man kann schon alles sehr schön machen und was halt auch toll ist, man kann natürlich nur für 2 Nächte bleiben oder so und eben als kulinarisches Highlight die Schwarzwaldstube sehen oder eben das 1789 oder eben beides vereinen oder man sagt, wir kommen mit Kindern und wir bestellen einen Babysitter und dann können wir als Erwachsene mal unser Ding machen, die Kinder sind betreut. Dann machen wir alles irgendwie wieder zusammen. Abends können wir zusammensitzen und die Kinder können ihr Programm machen im Kids Court. Also ist es irgendwie für ganz viele Familienkonstellationen oder auch für ältere Ehepaare, die einfach seit Jahrzehnten schon kommen, gibt es irgendwie alles. Und deswegen treffen da auch ganz viele unterschiedliche Altersklassen aufeinander. Was cool ist, auch für einen als Gast, also als Gastgeber, es wird halt dann auch nicht langweilig.
Das glaube ich, ja.
Ja.
Und kannst du das irgendwie abschätzen? Also mich würde das jetzt als Koch interessieren und wir haben ja auch viele Köche. Harald Wohlfahrt war ja da jahrzehntelang, 25 Jahre, glaube ich, hat er die 3 Sterne gehalten. Ist das immer noch so, schwebt das da noch oder wie fühlt sich das quasi an?
Er ist ja nicht mehr da. Er hat ja das Ganze abgegeben an seinen damaligen Sous-Chef, den Thorsten Michel, der jetzt die 3 Sterne eben weiterhin kocht.
Ja.
Und also das ist natürlich einfach ein Aushängeschild.
Ja, klar.
Und es ist auch eine Ehre, da irgendwie arbeiten zu dürfen und da einfach dabei zu sein. Als Azubi da, das war meine erste Servicestation damals und ich hatte wirklich, wirklich Bammel. Ich hatte noch ein Gespräch mit der...
Beim ersten.
Ja, ich konnte nicht mal 3 Teller tragen und war da. Und ich habe wirklich mit der Personalabteilung vorher gesprochen und damals auch noch mit der Restaurantleitung von der Schwarzwaldstube und gesagt, denkt ihr wirklich, dass ich das jetzt kann? Und die waren beide so, ja, also und sonst lernst du es halt, ne?
Mhm.
Und da hat man es dann gelernt. Also da habe ich wirklich am Anfang Besteck immer nur poliert. Also in der Schwarzwaldstube haben wir im Servicebereich immer jemanden, meistens ist es ein Auszubildender, der abends einfach für jeden Tisch immer die richtigen Besteckteile sortiert und richtig hinlegt und poliert, dass der Chefdrang das nehmen kann, eindecken, weiter geht's. Und das habe ich am Anfang gemacht und das zu koordinieren bei 30 Gästen am Anfang und was ist denn der Löffel und bla, es war wirklich. Und dann wird halt wirklich auch auf ganz kleine Details geachtet. Zum ersten Mal so bei mir auch hier. Da wurde dann gesagt, hier, guck mal, siehst du dieses kleine Dings da auf dem Löffel? Und ich hab's nicht gesehen. Mhm. Dachte so, wo denn? Ja, das ist nicht poliert. Machst du jetzt nochmal.
Okay. Wasserfleck oder irgendwas. Ja, ja klar. Ist alles makellos. Ja. So habe ich es mir aber auch vorgestellt. Ja.
Und es ist natürlich, also ich glaube, 3 Sterne zu halten ist schon ein Ding. Also die zu bekommen ist das eine, aber dann einfach wirklich jeden Tag auf diesem Niveau zu kochen und auf diesem Niveau den Service zu machen, weil auch wir sind ja auch nur Menschen und haben auch mal einen schlechten Tag. Und sich das dann nicht anmerken zu lassen und jeden Tag da zu stehen und zu denken, egal was mir jetzt privat widerfahren ist, warum es mir jetzt nicht gut geht, hier kommen Gäste her, die einfach das erwarten, was der Gast von vor 2 Wochen oder vor einem Jahr auch gekriegt hat. Ja. Und da ist die Option einfach nicht zu sagen, okay, heute war mal ein schwacher Tag. Das ist halt einfach nicht fair, auch den Gästen gegenüber, die zahlen halt Geld dafür. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so die Herausforderung für jemanden, der da arbeitet, zu sagen, so, jetzt stellen wir uns alles ab, jetzt gehen wir ins Service und alles ist gut.
Ja.
Ja. Aber es ist schon spannend. Jeder Tag ist anders.
Glaube ich, ja. Aber wie du gesagt hast, genau, Christian Michels hat den Stern ja, die 3 Sterne ja relativ schnell, glaube ich, auch wieder erkochen können.
Nach dem Brand,
ja. Nach dem Brand, genau.
Ja. Ja. 2020 ist das Stammhaus abgebrannt.
Das hast du aber gar nicht mitbekommen oder warst du auch noch da in dem
Provisorium dieses Mal? Ja. Also ich war noch nicht da, ich war mal dann in der Notlösung sozusagen, also das Stammhaus ist abgebrannt damals und zwar wirklich alles war weg von heute auf morgen, über Nacht waren einfach, war kein Restaurant mehr da oder 3 Restaurants einfach nicht mehr da und die Option war eigentlich nur, okay, wir müssen es wieder aufbauen, aber wir brauchen halt Zeit dafür, dann kam halt auch noch Corona. Und dann wurde halt so eine Interimslösung aufgebaut, das hieß temporär, das war auf dem Hausdach, auf dem Garagendach. Und da wurden dann die 3 Sterne nochmal erkocht, weil wenn ein Restaurant abbrennt, dann sind einfach auch die Sterne weg.
Ja.
Und dann kamen sie wieder und das war, muss extrem stark gewesen sein. Ich war nicht dabei und ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach schlaflose Nächte waren für viele.
Ja, das glaube ich, ja. Und halt umso besser, dass sie dann die auch in dem Provisorium direkt erkochen konnten. Ja.
Genau. Und jetzt gibt es ein neues Stammhaus, das ist moderner und es ist einfach, die Wege wurden einfacher gemacht, die Aufzüge und irgendwelche Lagermöglichkeiten, die Kühlhäuser, die Küche konnte natürlich ganz neu aufgebaut werden, so wie man das eben halt braucht als Gourmet-Küche. Und so sind wir ja da.
Als die Nachricht, die ging ja durch die Branche, die hat einen schon erwischt, sag ich mal, einfach, ob die jetzt, ich war tatsächlich noch nie da, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ziel von mir.
Aber komm mal bald, irgendwann bin ich auch nicht mehr da.
Ja, die Schwarzwaldstube und die Traube Turmbach, die ist, glaube ich, müsste jedem ein Begriff sein, auf jeden Fall,
Müsste schon.
Ja.
Also das, ich glaube, ja.
Und jetzt machst du dein Studium dieses Jahr fertig. Was ist denn der Plan?
Ja,
Bleibst du der Traube Turmbach noch erhalten?
Also,
oder ziehst du direkt weiter?
Ja, also ich bin jetzt schon über 3 Jahre da. Und wenn ich dann fertig bin mit mein Vertrag läuft Ende Juni aus mit der Schwarzwaldstube. Und ich denke, es ist dann auch einfach für mich an der Zeit zu sagen, jetzt nach fast 3,5 Jahren gehe ich mal woanders hin. Also ich glaube, das ist auch normal, als junger Mensch hat ganz viele Wünsche, Träume und irgendwie Ziele. Und Baiersbronn ist schön, der Schwarzwald ist schön, meine Wohnung ist schön, natürlich, und es ist bequem, da zu sein. Man hat da seine Freunde, sein neues Umfeld, sein einfach neues Leben, sein eigenes zum ersten Mal.
Ja, klar.
Aber irgendwann muss man halt auch aus der Komfortzone rausgehen. Und ich glaube, es ist jetzt einfach Zeit für mich, dann auch was Neues anzuschauen. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann noch den Master studieren, den Master of Business Administration wahrscheinlich. Kann man schauen, wo man das macht, aber wahrscheinlich nicht berufsbegleitend nochmal. Also ist alles jetzt schwer zu sagen. Am Ende kommt es bestimmt anders.
Ja.
Aber einfach, weil ich jetzt gemerkt habe, dass Studium und Arbeit ist halt teilweise einfach schwer zu vereinen und im Master sich einfach anderthalb Jahre mal komplett darauf zu konzentrieren, was man da so schreibt und macht und tut und lernt, ist, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Und mit diesem Master halte ich mir einfach auch oder behalte ich mir vor, nicht für immer in der Gastronomie zu sein.
Mhm.
Auch wenn ich es super spannend finde und liebe, aber wer weiß, man kann in die Unternehmensberatung gehen, okay, man kann aber auch man kann auch irgendwie in der Geschäftsleitung von irgendeiner Hotelkette sein. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten natürlich, aber die Möglichkeiten sind einfach breiter gefächert durch den Master. Und bis dahin
auch nochmal Erfahrungen sammeln, einfach
andere
schon. Häuser sehen.
Ja, oder? Einfach mal arbeiten, Geld verdienen, auch gut.
Könntest du dir auch vorstellen, quasi fernab von Luxushotels, dir andere Hotels anzuschauen?
Also
seien es nur 4- oder 3-Sterne-Hotels. Oder wäre das so für dich gesetzt, es werden immer 5-Sterne-Hotels bleiben, weil es auch ein gewisser Standard ist, den ich mir jetzt erarbeitet habe?
Nee, also ich glaube nicht. Es muss auch vielleicht nicht immer ein Hotel sein. Vielleicht ist es auch mal ein Restaurant. Ist auch spannend. Das ist, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes. Es kommt ganz drauf an. Also es gibt ja auch, also man kann ja auch irgendwie ins Eventmanagement gehen oder in irgendeine Hotelkette und da muss es nicht immer 5 Sterne sein natürlich. Aber diese Luxusbranche habe ich jetzt halt irgendwie erlernt und diesen Standard auch gesehen und es ist einfach für mich cool und auch spannend, so das Maximum für einen Gast zu geben, der mir einfach viel Geld gibt und die Herausforderung sozusagen wirklich so viel für jemanden, für einen Gast zu machen, ist irgendwie spannender für mich, als zu sagen 4 Sterne oder 3 Sterne, das ist der gesetzte Standard, das machen wir so, das ist auch spannend, aber für mich, also so, für mich geht es immer noch so ein bisschen weiter hoch hinaus und es ist dann einfach nie, es ist so High-End, also Limit, kein Limit.
Ja, spannend.
Ja.
Aber lass uns doch dann doch nochmal zur Schwarzwaldstube zurückgehen. In deine Zeit, du warst doch in der Küche, hast du vorhin erzählt.
Ja, nicht in der Schwarzwaldstube.
Ach so, okay.
Da kommt man, also als Koch-Azubi kommt man da mal hin, wenn man sich, glaube ich, gut anstellt und sagt, ich habe da echt Interesse, ich würde gerne mal 2-3 Wochen da Praktikum machen, dann geht das schon.
Ja.
Aber bei uns im Halbpensions Restaurant, im Restaurant Silberberg oben in der Küche, da war ich mal, da habe ich mir das auch gewünscht, zu sagen, ich will echt mal in die Küche.
Okay.
Erstens, weil ich die Jungs da total mag und man da einfach auch privat irgendwie immer mal irgendwie einen Kaffee trinken geht und so.
Ja.
Man kriegt das halt immer nur von der anderen Seite vom Pass mit, was da gemacht wird. Und ich finde aber auch, jeder Azubi aus dem Service sollte mal in die Küche gehen, einfach um sich gegenseitig da ein bisschen mehr Verständnis füreinander zu haben.
Ja.
Und ich durfte dann mal oft Zwischengänge machen, abends anrichten. Das war auch, als ich nicht gesetzt in der Küche war, habe ich abends mal, weiß ich nicht, hat irgendjemand mal gesagt, hier willst du Zwischengänge machen?
Aha.
Und da habe ich gesagt, ja, klar.
Ja.
Und dann stand ich da und irgendjemand auf der anderen Seite, irgendwie die Restaurantleitung auf der anderen Seite hat mich angeguckt, dachte sich, wahrscheinlich, was macht sie da? Aber
was war das für ein Zwischengang?
Boah. Ich weiß noch, ich musste mal irgendwie so Sepia-Nudeln, so Spaghetti aufrollen, auf so eine Pinzette, das so legen. Dann gab es da irgendwie noch bestimmt Schrimps dazu oder irgendwas drumherum. Okay. Irgend so eine Krustentiersoße bestimmt. Das war irgendwie schwer. Also das war schwer, dass es schön aussah und schnell gehen musste es auch. Aber ich habe gelernt, wie man Schnitzel macht. Das mache ich sehr gerne, das ist lustig.
Ja.
Einfach, weil man hat bei jedem Schnitzel, was man macht, irgendwie den neuen Ansporn, dass das so richtig schön aufsuffliert.
Ja, klar. Ja,
richtig toll. Und schottische Eier auch mal, habe ich auch mal gemacht. Auf dem Garnmanger. Ja. War cool. War wirklich lustig. Ich finde auch Küche einfach in dem Sinne mal spannend, weil man... Es ist manchmal so anstrengend, wenn man jeden Tag mit Gästen arbeitet, einfach immer dieses Lächeln zu haben. Weil manchmal hat man es einfach nicht.
Ja, klar.
Und in der Küche kann man einfach auch mal so sein, wie man ist. Da darf man auch mal fluchen und da darf man auch mal schreien, darf man auch dreckig aussehen und irgendwie sich mal auf den Fußboden setzen und sagen, alles, ne?
Über der Mülltonne essen
alles,
oder so. Ja. Man kennt's.
Ja, da habe ich einen ganz neuen Charakter von mir entdeckt. Also war für eine Zeit lang schon cool. Also ich würde es jetzt nicht, ich glaube auch nicht, dass ich da die Fähigkeit habe, da wirklich ein Mega-Koch zu werden. Aber hat Spaß gemacht. Ja.
Ja, cool. Das ist halt wirklich cool, auch mal den Einblick zu bekommen. Und so wie du sagst, auch umgekehrt, jeder Koch sollte halt auch vielleicht mal im Service sein, zumindest in der Ausbildung. Weil, ja, so wie du sagst, ich glaube, es ist nämlich härter, als man dann am Ende in der Küche denkt.
Ja.
Weil dieser kurze Kontaktpunkt am Pass hat man ja meistens nur. Und was vorne passiert, bekommt man ja eigentlich gar nicht so genau mit in der Küche zumindest.
Jeder hat halt seine Sicht der Dinge. Ja. Und oftmals ist die Kommunikation, scheitert es einfach an der Kommunikation.
Ja.
Und jeder sieht halt nur so das von sich aus. Ist auch verständlich im ersten Moment. Aber wenn man halt die andere Seite auch irgendwie versteht und weiß, okay, das Essen steht hier seit 2 Minuten am Pass. Natürlich sind die sauer, weil die haben es ja auch gekocht und dann schmeckt es halt nicht und sieht es nicht mehr schön aus, wenn es rausgeht. Und da muss man halt einfach irgendwie gucken, dass man sich da
Wie durchgetaktet ist das dann? Also ist es ja heutzutage, so wie ich es kenne, zum Beispiel doof, wenn der Gast dann aufsteht zur Toilette zu gehen, wenn man weiß, dass die Küche gerade schon den Gang anrichtet in der Küche oder so, ne?
Ja, also das ist dann zum Beispiel in der Schwarzwaldstube so, das Essen kommt dann raus, auf dem Tableau wird es rausgetragen an irgendeinen Tisch, man sieht, die Dame ist gerade irgendwie nicht da und dann geht man einfach, man geht meistens zu zweit an den Tisch, der eine so präsentiert das Essen auf dem Tableau, der andere setzt es ein und erklärt es und dann geht man eigentlich sofort rein und sagt, bitte eine Glosche. Die wird dann heiß gemacht, die Glosche, und dann kommt die Glosche aufs Essen, bis die Dame dann wieder da ist.
Ja, okay.
Aber
das geht passt. Ja auch nur für eine gewisse Zeit, oder?
Wenn die lange weg ist, wenn irgendwas wäre und das Essen steht da 10 Minuten, muss man es halt neu machen.
Dann wird es weggeschmissen, ne? Oder geguckt, was dann man nochmal machen kann.
Ja, freut sich im Zweifel irgendeiner und darf es probieren.
Die Küche freut sich nicht, das kann nicht
aus der Erfahrung freuen sich nicht, nein. Aber es wird bestimmt, also es wird auch einfach viel weggeschmissen. Mhm. Das ist halt so. Und die Schwarze Schuppe hat halt auch eine Wahnsinns-à la carte Karte. Noch zu Menüs. Und da musst du ja irgendwie schon jede Woche was dafür bestellen.
Ja.
Weil du davon ausgehst, irgendjemand könnte es bestellen. Und wenn man dann das nicht da hat, ist es blöd. Aber wenn es auch nicht gegessen wird, manches hält sich halt auch nicht ewig. Muss man schauen.
Die Gäste werden doch bestimmt auch im Vorfeld abgefragt mit Unverträglichkeiten auch und so, oder?
Ja, also in der Regel schreiben die dann eine Mail oder geben uns vorher Bescheid, ich bin schwanger oder ich kann keine Krustentiere essen oder so. Manches stellt sich vielleicht auch ganz spontan heraus.
Ja, klar. Ja.
Dann fällt irgendjemandem ein, er ist jetzt doch vegan und dann kann man das auch handeln.
Ja.
Aber es ist natürlich einfacher für alle. Und weniger zeitintensiv, wenn man das vorher weiß.
Ja, ja, das glaube ich. Und im Vorfeld hatten wir so ein bisschen E-Mail-Kontakt. Du hast einmal gesagt, du hast irgendwo teilgenommen, wo Hotel gespielt wird. Das hat gar nichts mit der Traube Tonbach zu tun, oder? Aber das ist auch, glaube ich, noch ziemlich cool, wenn du das erzählst.
Ja, ich war mit meinem Vater in der französischen Schweiz für ein paar Tage, weil wir uns eben zwei Hotelfachuniversitäten dort, Hochschulen angeschaut haben. Die EHL in Lausanne ist so eine sehr, sehr renommierte, die haben ein Wahnsinns-Marketing, einen mega super Internetauftritt. Auf Instagram sind die super präsent. Man kann da halt auch Hotelmanagement studieren. Man kann das auf Englisch, auf Französisch machen, etc. Es ist eine riesige Uni, ein Riesencampus mit ganz tollen Küchen und allem drin. Die sind mega ausgestattet und da kommen wirklich auch Studenten in meinem Alter aus aller Welt, um da zu studieren, weil es gibt halt, es ist halt ein Name, viele kennen das. Und ich habe mir das mal angeschaut, weil ich überlegt habe, ja, meinen Master noch zu studieren. Mhm. Und wenn das so renommiert ist, kann man sich das ja mal anschauen. Und wenn es so, ja, man muss echt schon Geld in die Hand nehmen, um da studieren zu können.
Okay,
Und dann bin ich da reingelaufen und das hat man auch einfach gesehen. Also das war, ich habe da eine leichte Aggression gespürt, als ich reingekommen bin, weil ich dachte, was macht ihr hier? Also das war alles wie eine Kulisse aufgebaut.
Mhm.
Ja, wir haben hier ein neues Café und hier lernen die Schüler oder die Studenten Service.
Mhm.
Die haben dann da ein Café, die müssen dann Schürzen anziehen und für ihre Kommilitonen, die irgendwie dann gerade Pause haben, einen Kaffee machen.
Ah, okay.
Und ich dachte, okay, und dann haben die da so Showküchen, wirklich, dass man reinschauen kann. Da waren gefühlt 4 Thermomixe in einer Reihe. Mhm. Da habe ich gerade gesehen, als ich reingekommen bin, die hatten da eine Kochstunde oder so.
Ja.
Haben gerade angefangen, hatten alle wirklich ganz so, wie man das soll, auch Kochmützen auf und so ein Bartnetz. Und das habe ich vorher noch, also schon gesehen, aber dass man jedes, wenn man kocht, einfach eine Kochmütze auf hat, das ist jetzt nicht so gang und gäbe. Die Tuschons waren ganz weiß und unbenutzt, die Kochjacken gebügelt. Wirklich super, schön, vorbildlich, so soll es ja auch sein. Und nach dieser Kochstunde, die die da hatten, sahen die genauso gleich aus, als hätten die nicht gekocht. Da habe ich gedacht, was macht ihr hier?
Die haben
hier
sich nicht dreckig gemacht?
Nö, gar nicht.
Meinst du? Okay.
Die hatten noch die gleichen weißen, unberührten Kochjacken und Tuschons an. Und da habe ich dann irgendwie gefragt, was machen die denn da? Also kocht, was macht ihr? Und dann habe ich auch gefragt, wie sieht denn so der Part Housekeeping aus? Weil irgendwas Praktisches muss man da ja auch erlernen.
Ja.
Und da haben die mir erzählt, dass sie die Zimmer ihrer Kommilitonen putzen.
Mhm.
Also die Kommilitonen sind dann irgendwie bei der Uni, sind draußen, die wohnen auf dem Campus und als Housekeeping-Part putzt man für 2 Wochen dann irgendwie dann von seiner Freundin nebenan die kleine Wohnung.
Okay.
Und da dachte ich, okay, das ist alles schön, aber irgendwie nicht das.
Doch alles nur sehr theoretisch so jetzt aus deiner Erzählung, weil selbst wenn die Kommilitonen im Café sitzen, wissen die ja auch, die mich jetzt hier bedienen, sind ja quasi meine
Freunde.
Ja.
Und
also schwierig sich vorzustellen, dass das eine richtige Kaffeesituation ersetzt.
Eben nicht. Mal. Da gibt es ja keinen anstrengenden Gast, der sagt, was kannst du eigentlich?
Man ist ja nachsichtiger, denke ich mir einfach mal,
Es ist in meinen Augen was ganz anderes, in diesem Campus geschützt da irgendwas zu inszenieren, damit man irgendwie auch mal was gelernt hat, als wenn man rausgeht und sagt, du bist jetzt hier in einem Hotel, es geht crazy zu, du musst mal 5 Stunden länger arbeiten oder sowas.
Ja.
Vielleicht 2. Aber
vielleicht auch 5.
Genau. Du bist jetzt leise und musst machen.
Ja,
und hier brennt gerade alles. Du musst jetzt hier einspringen und da und heute Abend vielleicht noch da. Und es muss jetzt einfach so funktionieren. Und das hat man, also das hat man halt in so einem Environment nicht, wo da hast du dann halt deinen Unitag und deinen Schedule und dann wird gesagt, hier, heute habe ich die Stunde, dann habe ich das, dann habe ich irgendwie so. Dann arbeite ich 1 Stunde noch hier im Café, hoffentlich habe ich ein paar Gäste und dann gehe ich wieder schlafen. Irgendwie, würde ich mir das für meinen Bachelor nicht vorstellen. Mhm. Da, klar, man wird auch sehr mit Sandhandschuhen da angefasst, aber ich dachte so, da wo ich herkomme, habe ich ganz andere Sachen erlebt als ihr hier. Und dann sind die da mit hohen Schuhen in ihre Vorlesung gegangen und mit der dicken Louis Vuitton. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, irgendwie so muss ich nicht ausgebildet werden.
Mhm, ja.
Da bin ich froh, dass ich den anderen Weg gewählt habe. Ja.
Klingt auf jeden Fall spannender als das, was du da erlebt hast.
Einfach echter. So ist es halt. Ich denke mir halt, dann wird man lieber einfach auf alles vorbereitet am Anfang und ist einfach auch mal geschockt und geht weinend nach Hause. Ja. Kann auch mal passieren.
Ja.
Als dass man da wirklich 3 Jahre eine ganz tolle Ausbildung genießt und dann kommt man in die weite Welt und wird so rausgelassen und ist dann erstmal total überfordert, weil es ganz, ganz anderes ist.
Ja, hat vielleicht nämlich nicht diese 3 Jahre Vorsprung, sondern wird da dann erst ins kalte Wasser geworfen und lernt neu schwimmen wahrscheinlich,
weil
das ganz anders war, so eine theoretische Ausbildung oder Studium. Ja, und du hast dich halt für diesen cooleren Weg entschieden. Wie war das so, als 19-Jährige in diese Gastro zu kommen?
Überfordernd. Ich würde auch sagen, als 19-jähriges Mädchen in ein Hotel zu kommen oder in einen Beruf zu kommen, was trotzdem irgendwie noch eine Männerdomäne auch ist. Also wenn man sich mal Küchen anschaut, dann stehen da wirklich immer noch 80% Männer vor dir. Und das sind halt einfach erwachsene Männer, die da stehen, die alle irgendwie ein gewisses Ego haben. Es sind halt auch Köche. Dann hast du vielleicht noch als irgendwie Chefs auf der Service-Seite einen Restaurantleiter, mehrere Chefdrons Und dann bist du da als Frau oder auch damals noch als Mädchen in der Unterzahl und sehr verunsichert einfach. Und wenn ich da irgendwie ein Anliegen hätte und sage, mein Gast hat das und das, kann es einfach sein, dass man sich am Anfang auch nicht traut, sich da hinzustellen und zu sagen, so, Männers, hört mir mal zu. Das und das und das ist mein Anliegen und bitte respektiert das so. Und man muss sich da erstmal irgendwie auch ein Standing verschaffen, zu sagen, das ist meine Grenze, das mache ich so. Ich bin zwar noch jung, aber ihr könnt mir vertrauen, das, was ich mache, das kann ich. Und ihr könnt mich auch ernst nehmen. Und ihr müsst nicht irgendwas abtun, wie ja die Kleine hier, ne? Ist süß, aber sonst kann sie halt nichts. Man verfällt manchmal vielleicht schon so in ein Klischee, wenn man irgendwo lang geht und irgendjemand sagt, ja, die ist halt noch klein, die ist noch jung, die sieht vielleicht gut aus, aber ja, sonst können wir die auch belächeln. Das ist mir schon passiert, auf jeden Fall. Und dass man auch einfach Vorurteile hat, so von wegen, oder dass man einen einfach nicht als direkter Kollege ansieht, sondern als irgendwie, weiß ich nicht, kleiner Spielball. Das habe ich erlebt, das habe ich schon gesehen bei Freundinnen, die das auch erzählt haben und die gesagt haben, hier, ich werde irgendwie nicht ernst genommen oder ich habe es einfach schwerer. Der und der hat heute einfach einen Kommentar gelassen, der war respektlos. Und da muss man dann einfach schneller groß werden und auch selbstbewusster, um zu sagen, so hier und nicht weiter.
Ja.
Und ich lasse mich auch von dir nicht anschreien, nur weil du hier gerade einen schlechten Tag hast. Klar, das ist bei jedem so, aber ich kann halt nur so als Frau sprechen. Ich habe einfach da, dass man da Sachen erlebt, Männern gegenüber, die einschüchtern sind, wo man am Anfang denkt, okay, ich komme jetzt lieber nicht in den Weg. Aber wenn ich eine Meinung habe und das, was ich sage, ist wichtig, dann kann man mir auch zuhören und mich ernst nehmen. Und sich da so ein bisschen hochzuarbeiten und irgendwie einfach auch Respekt zu bekommen von jedem, sei es irgendwie der 60-Jährige, der schon seit extrem lang da arbeitet und da einfach sich nichts sagen lässt von niemandem und dann einfach auch irgendeinen schnellen Spruch raushaut, der irgendwie für einen selber verletzend sein kann oder einfach ein bisschen unsensibel in der Situation, dass man da einfach auch sagt, jo, das war jetzt echt nicht cool, das hat mich, können wir das bitte lassen in Zukunft?
Ja.
Ja, also ich habe auch schon von Mädels gehört, die da jetzt nicht bei uns im Betrieb, aber auch in der Gastronomie, denen wurde dann einfach auf den Hintern gehauen am ersten Tag irgendwo. Da ist irgendjemand vorbeigekommen und hat das gemacht. Und die haben mir das erzählt, haben gesagt, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Soll ich das jetzt sagen oder soll ich es nicht sagen? Oder vielleicht war das aus Versehen. Und dass man da einfach auch mehr so den Mund aufmacht und sich einfach da muss jetzt nicht vorlaut werden oder anstrengend oder irgendwie sagen, alle sind hier blöd. Sondern wenn man einfach irgendwie ein mulmiges Gefühl hat oder sich einfach nicht gehört oder gesehen fühlt, dann muss man das mittlerweile sagen. Und das habe ich mich auch am Anfang auch nicht getraut. Gerade in so einer Küche, wenn man so als einzige Frau da manchmal ist und da sind einfach nur Männer und da ist so viel Testosteron gefühlt und man denkt sich so, chillt mal alle.
Ja.
Bitte. Ja, das ist ganz, ganz spannend, aber auch an solchen Aufgaben wächst man.
Ja, kann ich mir vorstellen, die Küche wird vor allem immer so als Einheit wahrgenommen, glaube ich, ne?
Und ja.
Ja, man muss es auf jeden Fall outcallen und ansprechen. Und ich hoffe, dass es da, also normalerweise gibt es da ja für Vertrauenspersonen auch in verschiedenen Hotels, ob es jetzt einen Betriebsrat gibt oder ob man zur Personalabteilung geht.
Ja.
Sowas muss, finde ich, auf jeden Fall adressiert werden.
Ja, man muss es halt machen.
Auf den Hintern hauen geht gar nicht, wenn es nicht aus Versehen war, wie du gesagt hast. Ich bin ehrlich gesagt auch schon in Situationen gewesen, in engen Küchen, wo halt das manchmal, wo man einfach sehr körperlich hintereinander her sich durchquetschen muss zum Beispiel. Ne? Das ist dann halt total unangenehm. Und ja, das Problem sehe ich, finde ich genauso, sind einfach toxische Männer, ne? Weil dieselben Männer, die testen auch andere Männer und machen das genauso, um einfach herauszufinden, wie weit man da mit dem oder derjenigen
gehen kann,
um zu gucken, wo sind da die Grenzen von diesem Menschen eigentlich. Ja.
Und deswegen muss man halt Grenzen setzen.
Also Appell an alle Männer da draußen, das muss sich ändern. Wir müssen da quasi zusammenstehen und auch die Ja, also ich würde mich eher als introvertiert bezeichnen, auch wenn ich hier halt oft vor der Kamera stehe und so. Habe auch oft schon Situationen in der Küche erlebt, wo ich halt dann auch nicht eingegriffen habe, weil ich mich selber in dem Moment als Bystander total unwohl gefühlt habe und selber nicht wusste, wie ich diese Situation adressieren soll in dem Moment, um dann eben auch nicht in den Konflikt mit Vorgesetzten zu geraten oder so. Ja. Ne? Weil das ist ja oft, nochmal kommt das ja dazu, dass das oft aus Hierarchien passiert.
Sehr oft,
was auf keinen Fall passieren darf.
Ja.
Und man damit gar nicht umgehen kann, egal ob als junge Frau oder als junger Mann, glaube ich. Einfach Situationen, die man noch nie erlebt hat. Aber ja, klar. Ich würde es nicht gerne erleben wollen und dann muss man halt auch als Mann das auf keinen Fall weitergeben. Das kann ich jetzt vielleicht hier nochmal im öffentlichen Raum sagen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema heutzutage.
Ja.
Finde ich auch mal cool, dass du das angesprochen hast hier.
Ja. Ich glaube, das wird halt zu wenig auch angesprochen generell, weil es passiert, glaube ich, häufiger, vielleicht auch nicht unbedingt in der Branche, aber einfach, dass Frauen sich am Arbeitsplatz manchmal unwohl fühlen und dann ist aber, wenn niemand was sagt. Ich würde schon
sagen, auch in der Branche, nicht unbedingt, Gastronomie, Küche, da ist schon sehr viel.
Es gibt ja auch viel Reibepotenzial.
Und so sind ja an der Tagesordnung und dann verlieren Köche, glaube ich, auch schnell das Gefühl für so Grenzen.
Ja.
Ohne, dass ich das jetzt rechtfertigen möchte, aber.
Aber solange man selber seine Grenzen setzt, denke ich, geht das dann. Oder einfach was anspricht. Mhm. Also wenn man halt selber nicht den Mund aufmacht oder einfach da so schweigt und das alles mit sich selber ausmacht, dann kann einem auch nicht geholfen werden. Deswegen, dafür ist ja eine Personalabteilung oder ein Betriebsrat da, dann eben sowas einfach auch zu klären.
Mhm.
Ja.
Und was würdest du dir irgendwie wünschen, dass sich was verändern würde, also so Branchen allgemein gesprochen? Sprich Frauenquote oder so, dass es einfach ausgewogener wird? Oder ist es...
Also ich finde nicht, man muss jetzt irgendwie anfangen, es muss jetzt 50-50 sein in irgendwo, weil es geht ja trotzdem, sollte einfach immer noch nach Fähigkeit gehen und nach dem, was kann der oder die. Und wenn da jemand von ein männliches Wesen einfach mehr Potenzial hat, dann ist das ja auch fein. Dann ist das vollkommen okay. Dann muss man da jetzt nicht da irgendwie sowas machen. Aber einfach, dass Frauen in der Branche oder so einfach auch irgendwie mehr Gehör kriegen oder einfach auch einfach respektiert werden für die Arbeit und das, was sie machen, weil wie gesagt, es gibt weniger weibliche Köchinnen, die irgendwie es jetzt groß rausgeschafft haben und da jetzt einfach sich Gehör verschafft haben und die das machen, finde ich einfach sehr, sehr bewundernswert, weil die haben ein Team unter sich und die müssen das ja auch leiten und das als Frau da so rauszukommen in einfach einer Männerdomäne finde ich sehr, sehr stark und finde, kann einfach auch mehr gefördert werden.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Ja. Wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann gibt es, glaube ich, was haben wir gestern nochmal gegoogelt, Pia, 9 Sterne-Köchinnen nur, glaube ich, haben wir rausgefunden. Ja, von in Deutschland von 200 oder 300 Sterne-Köchinnen.
Ja, das sagt es ja auch schon.
Wir sind ja kein Funk-Podcast, wir haben keinen Bildungsauftrag, deswegen habe ich die Fakten jetzt nicht parat.
Aber crazy einfach.
Ja.
Also sowas finde ich crazy und deswegen, voll cool. Auch irgendwie Frauen, die in irgendeiner die ein Restaurant leiten oder sowas, die müssen da auch erstmal hingekommen sein. Mhm. Und deswegen da an alle da einfach meinen größten Respekt, die das geschafft haben.
Ja, finde ich auch.
Irgendwann schaffe ich es.
Ja klar, du hast es ja schon gesagt und soweit ich das auch kenne mit deinem Studium, ist doch auch so Ziel halt vielleicht ein Hotel zu führen, oder?
Ja, also man kann natürlich sich überlegen, auch später dann will ich irgendwie gründen, will ich mein eigenes Ding aufmachen und irgendwie muss ja jetzt kein wilder Sterneladen sein, es kann auch einfach ein nettes Restaurant am See mit guter Lage und ganz leckeren Pommes und Schnitzel sein. Oder man schaut sich an, kann ich irgendwie in einer Hotelkette irgendwie Fuß fassen und da irgendwie ein bisschen aufsteigen und da einfach irgendwie eine Führungsposition erhaschen. Da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, der Weg ist noch ganz schön weit. Aber ich gehe den jetzt einfach mal und dann schaue ich, was sich ergibt.
Ja, klar.
Welche Leute man trifft.
Ja.
Auch Connections in der Branche ist super cool.
Auf jeden Fall.
Also ich hatte am Anfang auch gar keine. Jetzt durch die Trauer habe ich auch wirklich schon viele, finde ich, für mich. Aber dann ergibt es sich mal, dass irgendwie da ein Special in der Traube ist und dann kommt irgendein Koch aus Indonesien, der da mit seiner Mannschaft kocht und ich durfte da irgendwie Service machen beim Kochkurs, kam mit denen ins Gespräch, wir folgen uns jetzt und ich kann mir jetzt schreiben, ey, ich bin bald vielleicht in Indonesien.
Ja, klar.
Lass mal treffen oder hast du einen Job?
Ja.
Und so funktioniert es auch, glaube ich.
Auf jeden Fall, die Gastronomie ist irgendwie am Ende doch eine große Familie und wenn man hat irgendwie überall hin Kontakte.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Ja, du bist noch sehr jung, hast du ja auch gesagt, aber wenn du jetzt noch mal 3 Jahre zurückdenkst, würdest du es noch mal genauso machen wollen, oder?
Tatsache, ja.
Ja.
Meine Mutter hat oft mal gefragt, also ich hatte auch einfach während diesen 3 Jahren in der Traube einfach auch, gab es einfach mal Zeiten, da war man ausgebrannt, man war fertig, man war körperlich am Ende, das Studium hat nicht geklappt und irgendwie die Beziehung ist zu Ende gegangen, dann gab es einfach wirklich Zeiten, die waren schlimm und dann sieht man irgendwie, dann muss man trotzdem auf die Arbeit gehen, obwohl man einfach gar nicht mehr kann und gar nicht mehr will eine Zeit lang. Und da hatte ich auch einfach auch schwierige Zeiten gehabt. Und meine Mutter hat manchmal einfach auch gefragt, Hanna, willst du das wirklich noch machen? Also willst du, also wie lang? Oder ist das jetzt, wenn das nicht das Richtige ist, wenn du da dich jetzt so weiter fertig machst, dann hör vorher auf. Aber es war tatsächlich für mich nie eine Frage, ob das irgendwie richtig oder falsch ist. Ich wusste, das ist der Weg, den mache ich und den ziehe ich auch durch, weil das hat sich einfach richtig angefühlt für mich. Ich wusste, ich bin da richtig und deswegen mache ich das. Und klar gibt es schwierige Zeiten.
Ja.
So ist das Leben, glaube ich. Und wenn man aber irgendwie weiß, dass das der Platz für einen ist, dann zieht man das auch durch. Und ich bin auch einfach happy. Und es hat für mich total Sinn ergeben, das einfach zu machen und da nicht zu gehen.
Klar, wenn es einem gar nicht gefällt, sollte man bestimmt immer abbrechen. Aber wenn man schon kurz davor steht, fertig zu sein, dann doch vielleicht noch durchbeißen, oder? Dann hat man es abgeschlossen und kann später eher stolz drauf sein, das abgeschlossen zu haben.
Ich bin auch der Fan von ganz oder gar nicht. Also wenn ich irgendwas anfange, dann will ich es eigentlich auch gern richtig zu Ende führen und einfach machen. Einfach mal machen. Ja. Auch tolles Motto. hat bis jetzt immer geklappt.
Ja.
Und kann man nichts falsch machen mit,
Und was isst du denn Schnitzel am liebsten? Pommes oder Bratkartoffeln?
Bratkartoffeln.
Ja, okay.
Mit Speck. Hau das Fleisch so drauf.
Schnitzel erwähnt.
Ja, stimmt. Vielleicht sollte ich gleich mal eins essen.
Ja.
Nein, doch, ich esse auch alles. Ich bin eigentlich sehr, ich mag auch sehr gern Trüffel.
Mhm.
Was man hat da irgendwie auch so einen Gaumen für entwickelt. Ja, man musste jetzt leider. Also, wenn man halt gute Sachen vorgesetzt bekommt und dann isst man die natürlich auch.
Ja.
Ansonsten in meiner Freizeit esse ich gern Wassermelone.
Okay.
Also das ist toll. Das ist die Frucht für mich.
Mit diesem Tachin, kennst du dieses Gewürz?
Ja,
Chili,
stimmt.
Zitrone, Limette.
Ja. Hab ich noch nie ausprobiert. Aber
ja. Das ist lecker.
Okay.
Im Sommer.
Das mache ich.
Nochmal erfrischend.
Mhm. Okay.
Was waren denn so in der Traube Thonbach sonst so krasse Gerichte, die du probieren durftest? Gibt es da noch was, an das du dich erinnerst?
Ja, Hase, königliche Art.
Mhm.
Vorher noch nie Hase gegessen. Wie der gemacht wurde, wie das die Textur war, dass man irgendwie alles von diesem Hasen verarbeitet hat und am Ende kam irgendwie sowas, so ein kleines.
So eine Galantine?
Ja, sowas bei rum. Das war. Vorher habe ich sowas noch nie geschmeckt und es war einfach wirklich sehr, sehr spannend. Aber auch. Klar, mit Trüffel schmeckt vieles lecker, finde ich. Aber auch aus Gemüse Salate zu machen, die nicht einfach irgendwie Salate sind und mit Öl und Essig angemacht. Also ich habe schon Soßen und Musselin gegessen für Lachs etc. Das ist einfach so rund im Mund und es ergibt so viel Sinn.
Mhm.
Und ich hatte auch mal der Herr Gass in der Schwarzwaldstube, der Sommelier, hatte mir mal einen Süßwein zum Probieren gegeben und gesagt, dazu musst du diesen Käse essen.
Ja.
Ziege oder so. Und dann habe ich den Käse im Mund genommen und er so, und jetzt trink einen Schluck. Und da wäre ich niemals drauf gekommen, dass irgendwie so genau das und genau das zu kombinieren. Aber es hat so Sinn gemacht und es war so krass. Das macht Spaß einfach. Ist auch einfach unlimited. Man kann so viel lernen, Sachen Wein und Essen und Geschmack und zusammenbringen. Da kann man in der Schwarzwaldstube, wenn man einfach da interessiert ist, schon ganz viel mitnehmen. Ja.
Das glaube ich. Da werden die Premium-Produkte eingesetzt.
Ja. Oder irgendeine Austern mit halt Imperial-Kaviar drauf. Ja. Ist halt lecker.
Ja.
Ist halt lecker, was soll ich sagen. Ja?
Ja, das stimmt. Ja, Hanna, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst.
Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Hatten coole Themen. Und es war auch mal cool, keine Köchin hier sitzen zu haben. Du bist eine der Ersten auf jeden Fall, die mehr den Front-of-House-Bereich abdecken. Das war ein ziemlich cooles, spannendes Gespräch.
Ja, vielen Dank. Komm mal bald in die Schwarze. Komm mal rum.
Ja, mach ich. Ich versuch's.
Gut.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, teil sie, abonniere und bewerte uns auf deiner Lieblingsplattform. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.